Ich begrüße Sie. Ich wiederhole die wichtigsten Punkte aus der letzten Vorlesung ganz schnell. Das war eben dieser Begriff von Freiheit bei Rousseau als Zustimmung. Zustimmung zu den Angeboten, die die Natur uns macht. Freiheit wird nicht vermehrt durch die Vermehrung der Alternativen, die wir ausschließen können. Aber sie bedeutet, nicht durch Instinkte gebunden zu sein. Das ist der Unterschied gegenüber dem Vogel und dem Fleischtopf verhungern. Freiheit kann reduziert oder beeinträchtigt werden durch Einschränkungen, für die wir selbst verantwortlich sind. Das ist ja auch der letztlich für ihn entscheidende Fall. Insbesondere kann die Einbildungskraft hier eine schädliche Wirkung ausüben. Wenn wir uns Bedürfnisse vorstellen und einreden, insbesondere im imaginativen Vorwegnehmen von Mangelsituationen. Also wenn wir uns vorstellen, dass irgendwas, was wir dauernd haben und was da ist, dass, was wäre, wenn das nicht da wäre? Und dann richten wir unser Leben darauf ein und versuchen, künstlich etwas zu schaffen, was diesen imaginären Mangel ausgleichen würde, einschlagenden Falles. Im Streben nach Gütern, die wir gar nicht brauchen und von denen wir uns dann vielleicht auch noch abhängig machen und, das ist das Wichtigste für ihn, in der Unterwerfung unter die imaginierte Macht anderer. Der den Zaun aufbaut, also die den Zaunaufbauer respektieren, die hätten den Zaun zunächst einmal einfach auch wieder rausreißen können. Nicht? Aber sie imaginieren eine Macht, unter die sie sich unterwerfen. Die Komplizenschaft ist hier der entscheidende Punkt. Die Komplizenschaft der Starken und der Schwachen. Ich lese Ihnen dann, glaube ich, noch eine Stelle vor, wo er das noch deutlicher sagt. Den ganz nietzscheanischen Satz, wo er sagt, das Unglück beginnt in dem Moment, wo sich die Starken den Schwachen unterwerfen. Und das ist auch einer der Ursprünge für einen gesetzlichen oder gesetzesartigen Zustand. Der Respekt vor dem Zaun funktioniert auf Dauer eben durch eine gesetzliche Regelung. Das Gesetz, das das Eigentum schützt, ist eine Beschränkung der Freiheit. Aber das dann wichtig war natürlich im Naturzustand selbst, sind diejenigen Tendenzen angelegt, die zu seiner Korrumpierung führen. Daher ist das Herausgehen aus dem Naturzustand unvermeidlich. Nach dem Verlassen des Naturzustandes kann dieser nicht wieder erreicht werden. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Der Gesellschaftsvertrag, darauf werden wir in einigen Stunden später noch ein bisschen mal eingehen, der Gesellschaftsvertrag muss eine andere Art von Freiheit garantieren als die, die beim Verlassen des Naturzustandes verloren gegangen ist. Nämlich die bürgerliche Freiheit. Die muss bewusst und absichtlich in einem Vertrag erworben werden. Also das verfolgen wir vorerst mal nicht. Das ist ein wichtiger Punkt, eben die Differenz zwischen zwei Vorstellungen des gesetzlichen Zustandes oder zwei Vorstellungen des Gesellschaftsvertrags, die sich nicht ausschließen, aber die sozusagen systematisch verschieden positioniert sind. Zunächst aber, in dieser Stunde und auch in der nächsten, werden wir uns noch mit anderen Aspekten des Begriffes Natur befassen, den wir bislang ja nur aus einer sozialphilosophischen Perspektive thematisiert haben. Und die zwei Punkte, die ich aus dem bisherigen da positiv mitnehme, an die ich anknüpfe, die ich sozusagen ein bisschen genauer behandeln werde, oder genauer eigentlich nicht, aber sozusagen spezieller, die Individualität der Natur, das ist eine konkrete, individuelle und wie wir dann an einem Beispiel sehen werden, möglicherweise auch persönliche oder gesellschaftliche Natur ist, in der wir handeln und die unsere Entscheidungen belohnt und bestraft. Und das andere war der Punkt, dass diese Natur zu genießen und auch ästhetisch genießen zu können, für Rousseau bedeutet, in ihr ein natürliches Leben zu führen. Also der ästhetische Genuss dieser Natur ist nicht ein Genuss der Betrachtung, sondern ist nur möglich im Sinne des Führens einer bestimmten Art von Leben. Noch einmal denken wir da zurück an die große Unterscheidung, die uralt ist, aber die wir bei Kant kennengelernt haben. Die Natur des Menschen, formal gesehen, kann nur in der Natur, material gesehen, sich verwirklichen. Beides sind Gedanken, die in der eigentlichen Romantik dann auch noch eine ganz entscheidende Rolle spielen werden. Aber jetzt möchte ich als erstes mal ein bisschen was, ein paar Andeutungen, das ist alles sehr grob skizzenhaft und so, zu dem Thema Naturästhetik bei Rousseau machen. Ich lese Ihnen vor einen Satz am Ende des Vorworts zu diesem zweiten Diskurs. Wer von denen, die da sind, war bei dem Tutorium gestern? Und hat es Ihnen da gefallen? Da haben Sie auch über das gesprochen wahrscheinlich. Also da sagt er ganz am Ende, O Mensch, aus welchem Lande du auch seist, welches deine Meinungen auch sein mögen, höre. Das hier ist deine Geschichte. Also so endet sein Vorwort. Das ist deine Geschichte, wie ich sie zu lesen geglaubt habe. Nicht in den Büchern von deinen Mitmenschen, die Lügner sind, sondern in der Natur, die niemals lügt. Alles, was von ihr kommen wird, wird wahr sein. Es wird nichts Falsches geben, außer dem, was ich, ohne es zu wollen, vom Meinigen hineingemengt habe. Also da wird ein Wahrheitsanspruch gestellt. Zwar nicht ganz direkt, aber über das Vertrauen in der Natur lesen zu können. Und diese Natur lügt nicht. Und so überträgt sich dem, der liest, was sie sagt, wenn sie nicht lügt, wird der auch nicht lügen, wird der auch die Wahrheit sagen. Das ist ein ganz, ganz anderes Lesen als das Lesen Galileis, nicht? in dem großen Buch der Natur, vor allem in der Interpretation Kants. Beachten Sie vor allem die eine Passage hier bei Rousseau. Es wird nichts Falsches geben, außer dem, was ich hineingemengt habe. Das ist bekannt genau umgekehrt. Wahrheit wird es nur um den Preis geben, dass ich was hineinmenge, dass ich die Natur zwinge, in meiner Sprache, in der Sprache der Mathematik zu antworten. Zu dem Thema des Lesens werde ich später noch was sagen, was das hier bedeutet. Das ist ein sehr großes Thema, aber ich sage noch was dazu. Diese Versicherung, die er hier macht, dieser Wahrheitsanspruch, der da artikuliert wird, das müssen Sie in Beziehung setzen zu einer Stelle sehr, sehr kurz davor, zwei, drei Seiten davor. Ich lese Ihnen jetzt noch zuerst nicht genau das vor, worauf ich da jetzt ziele, sondern diese andere. Worum handelt es sich denn hier überhaupt in diesem Diskurs? Darum, im Fortschritt der Dinge, merken Sie sich ungefähr, was er sagt, darum im Fortschritt der Dinge den Augenblick zu bezeichnen, in dem das Recht die Stelle der Gewalt einnahm. Das ist ganz typisch. Also das Schlimme ist das Umschlagen von Gewalt in Recht, nicht umgekehrt. Im Naturzustand gibt es einen Stärkeren und einen Schwächeren und der Stärkere kann dem Schwächeren was wegnehmen. Aber das ist nicht ein systematischer Zustand. Das ist nicht der Totalzustand. Und außerdem kann der Schwächere einmal sein, der geschwinder laufen kann, habe ich letztes Mal gesagt. Oder der listiger ist oder so. Und wenn einer dem anderen mal den Schädel einschlägt, ist das nach seiner Auffassung, das steht ja auch weiter vorn, viel deutlicher noch ausgeführt, ist das nach seiner Auffassung noch kein Unglück, den Gesamtzustand sozusagen zu, kein Grund, den Gesamtzustand als einen degenerierten oder als einen üblen oder als einen schlechten zu bezeichnen. Aber in dem Moment, wo das Recht diese Stelle einnimmt, die vorher die Gewalt hatte, nicht wo das Recht die Gewalt ablöst, sondern wo das Recht das wird, was vorher die Gewalt war. In dem Moment ist ein Zustand hergestellt, der systematisch anders ist. Etwas, was wir auch heute ja bezeichnen, wir haben diesen Ausdruck, wir können diesen Ausdruck verwenden, systemische Gewalt. Ja? Also auch die Monopolisierung der Gewalt in einem Staatsapparat oder dergleichen, das sind alles Dinge, die erst durch den gesetzlichen Zustand möglich sind. Also diesen Augenblick zu bezeichnen, wo dieser Umschlag eintritt, zu erklären, durch welche Kette von Wundern der Starke sich entschließen konnte, dem Schwachen zu dienen. Und das Volk eine nur in der Vorstellung existierende Ruhe, um den Preis einer wirklichen Glückseligkeit zu erkaufen. Und dann sagt er da, jetzt kommt die Stelle, auf die ich da eigentlich gezielt habe, und dann sagt er da, das müssen Sie jetzt mit der ersten, mit diesem Wahrheitsanspruch, die Natur gelesen zu haben, vergleichen. Dann sagt er da am Beginn eines Absatzes, ich müsste eigentlich nur diesen einen Satz vorlesen, beginnen wir also damit, dass wir alle Tatsachen beiseite lassen. Denn sie berühren die Frage nicht. Man darf die Untersuchungen, in die man über diesen Gegenstand eintreten kann, das ist eben das Bestimmen dieses Umschlagpunktes, ne? Sollen wir es wieder ein bisschen aufmachen? Man darf die Untersuchungen, in die man über diesen Gegenstand eintreten kann, nicht für historische Wahrheiten nehmen, sondern nur für hypothetische und bedingungsweise geltende Schlussfolgerungen, mehr dazu geeignet, die Natur der Dinge zu erhellen, als deren wahren Ursprung zu zeigen und jenen Überlegungen oder Schlussfolgerungen vergleichbar, welche unsere Naturwissenschaftler alle Tage über die Entstehung der Welt machen. Das ist sehr interessant. Da schaut es wieder so aus, als würde dieser Wahrheitsanspruch total zurückgenommen, den er dann später stellt. Und es würde hier ein Wahrheitsanspruch abgelehnt oder nicht erhoben, der dann später doch erhoben wird. Wenn man genauer hinschaut, ist es ein bisschen anders. Es ist eine relativ komplexe, aber wichtige Sache. Es geht ihm nicht um den wahren Ursprung, das ist mal noch an der Oberfläche des Textes, sondern um die wahre Natur der Dinge. Das heißt, er setzt voraus, dass ihm die Natur sozusagen sowas wie eine Einsicht gewährt. So wie er da jetzt steht, in dieser Natur, in der er ist, gewährt sie ihm eine Einsicht. Die Natur gewährt ihm eine Einsicht in ihre Natur gewissermaßen. Die unabhängig ist von der Entwicklungsdimension, von der er aber sagt, dass die das eigentliche Thema ist, ne? Nämlich in der Entwicklung der Dinge den Punkt zu bezeichnen, an dem dieser Umschlag stattfindet. Also da liegt eine Spannung zu dem Fokus auf die individuelle Natur. Die individuelle Natur, auf die es im Jahr ankommt, ist die, in der oder mit der oder an der diese Entwicklung stattfindet, an der es mal so eine Bruchstelle gibt. Aber er vergleicht sich mit dem Verfahren der Naturwissenschaftler, die ja nicht eine individuelle Natur, sondern in dem hypothetisch-deduktiven Verfahren sozusagen was Allgemeines darüber erkennen wollen, was überhaupt eine Natur ausmacht. Das ist dieser Vergleich. Jetzt ist es so, dass man sagen kann, diese Ausgabe, die ich da habe von dem Diskurs, das ist eine hervorragende Ausgabe mit sehr, sehr guten Fußnoten und der Herausgeber weist auch sehr richtig darauf hin, dass dieser Punkt so quasi eine editionspolitische Facette haben kann, dass es da um die Ableugnung, also sozusagen um die Immunisierung gegen einen Vorwurf von der Seite der Kirche gegangen sein kann. Aber Galileis Verurteilung ist jetzt wirklich schon sehr, sehr lang vorbei. Das Besondere bei, aber wenn er sich da so, wenn man diesen Vergleich ernst nimmt und wenn man sagt, er stellt da jetzt sozusagen eine Hypothese auf, was die wahre Natur ist, was die Natur der Natur ist, dann und er vergleicht sich da mit den Naturwissenschaftlern, was ist dann das Unterscheidende, was ist das Besondere bei ihm, was ihn jetzt wirklich sozusagen auch an seinem Text erkennbar und nicht nur hineininterpretiert von den Wissenschaftlern unterscheidet. Das Besondere ist die narrative Struktur, die er seiner Hypothese gibt. Ich bin kein Rousseau-Experte, also ist das sozusagen nur eine Idee, die ich habe, aber er verhält sich so, als würde er die ganze Entwicklungsdimension, die eine Geschichte der menschlichen Natur prägen muss und von der er ja sagt, dass es ihm auf die ankommt, als würde er diese Dimension als Ganze auf die Ebene der Erzählung transformieren. Sozusagen die wahre Natur, von der er spricht, ist eine erzählte Natur, nicht eine Natur, der man sozusagen experimentierend und eingreifend gegenübertritt. Wobei aber, und das ist jetzt wieder eine Analogie mit diesem galileischen Typus des Experiments, wobei aber die Erzählung nur dadurch authentisch sein wird, dass sie resultiert aus dem Eintauchen des Erzählers selbst in seinen Gegenstand. Die Erzählung, sozusagen, er reklamiert sozusagen von einer Entwicklung sprechen zu können. Er kann einerseits dementieren, dass er von einer Entwicklung spricht, vielleicht um sich zu immunisieren gegen irgendwelche Vorwürfe. Zugleich aber will er von einer Entwicklung sprechen. Er will in einer Entwicklungsdimension sprechen. Und er spricht in dieser Entwicklungsdimension, weil er selber sozusagen das, was er über diese wahre Natur sagen will, in der Form einer Erzählung ausspricht, in der es natürlich eine Entwicklung gibt. Aber die ist jetzt auf einer erzählerischen, das ist natürlich jetzt nicht das richtige Wort, das wird ihm nicht gerecht, aber auf einer quasi mythologischen Ebene eben spricht. Ne? Und das kann nur dadurch gerechtfertigt werden, und das ist jetzt die Analogie mit dieser galileischen Idee des wirklichen Eingriffs in die Natur. Er bringt sich selbst ein. Die Legitimität der Erzählung, die er uns vortragen wird und immer wieder vorträgt eigentlich, sein ganzes Leben lang erzählt er etwas, vielleicht außer in der Schrift über den Contrat Social, dass er sich selbst einbringt. Er ist sozusagen selbst das, was in der Physik das Instrument ist. Sozusagen der Eingriff ist der, dass er selbst das erlebt, dass er über das spricht und dass er auch tatsächlich wirklich selber über sich so redet, als hätte er nichts anderes gemacht, als sich in einer bestimmten Weise in die Natur einzulassen, so wie er sie tatsächlich vorfindet, und aus diesem Einlassen heraus eine Erzählung zu entwickeln, für die er sowohl einen Wahrheitsanspruch stellen, wie auch diesen Wahrheitsanspruch wieder dementieren kann. Also man könnte sagen, eine gespaltene Persönlichkeit, das ist es auch, was alle historische Medizin über ihn sagt. Aber zunächst einmal resultiert daraus oder wird daraus plausibel dieser unglaublich dichte Zusammenhalt bei Rousseau von Natur, Naturerfahrung, Leben, Schreiben, der dann terminiert letztlich in den Bekenntnissen wirklich in der Form der Autobiografie. Die Autobiografie ist einfach die Form, in der für ihn alles, das Denken, das Schreiben, das Lesen, Erfahrung terminiert. Also der Autor, der diesen Zusammenhang wirklich am stärksten versucht hat herauszuarbeiten als konstitutiv für die Philosophie Rousseaus, ist Jean Staropinski gewesen. Da gibt es dieses Buch, das ist auch ins Deutsche übersetzt, aber ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, La Transparence et l'Obstacle. Jean Staropinski, ich glaube, der lebt jetzt auch nicht mehr, oder wenn, dann muss er schon sehr alt sein, ein Literaturwissenschaftler aus Genf, klarerweise. Sehr wichtig, sehr interessant, sehr viele sehr interessante. Wir kommen auf den auch nochmal in anderen Zusammenhängen zu sprechen. Also unter anderem hat er natürlich, das macht ihn sehr geeignet für die Auseinandersetzung mit Rousseau, außer seinem Geburtsort, vielleicht heute nicht mehr ganz zeitgemäß, aber doch sehr interessantes, wichtiges Buch über Psychoanalyse und Literatur geschrieben. Also über die Biografie, über diese biografische Aspekte des Lebens sage ich gar nichts. Ich lese Ihnen überhaupt nur einzelne Stellen vor. Aber geboren ist er eben Anfang des 18. Jahrhunderts, 1712. Er ist mit 16 hat er sein Elternhaus verlassen. Es ist sozusagen ausgerissen, mehr oder weniger, und ist dann südlich von Genf in der Gegend von Aix-les-Bains ist er da irgendwie, das habe ich jetzt auch vergessen, wie das genau war, ist er da von einer Dame aufgenommen worden. Da war er 16. Und bei der Dame ist er geblieben, bis er 26 war, 10 Jahre lang. Von der ist er, also die hat er immer Mama genannt, die Madame de Varens, die Mama, zu ihr gesagt. Und irgendwie hat es ziemlich lang gedauert, etliche Jahre, bis sie dann irgendwie angefangen haben, auch Sex miteinander zu haben. Da hat er noch immer Mama zu ihr gesagt. Ich lese Ihnen ganz kurz eine Stelle vor aus den Confessions über diese Zeit. Hier beginnt das kurze Glück meines Lebens. Ich war so einer, der dann ab da eigentlich immer nur mehr auf die furchtbarste Art und Weise Selbstmitleid mit sich selbst und kein Erbarmen gegenüber den anderen gekannt hat. Also auch die Leute, die ihm geholfen haben, er war ja da psychisch höchst angeschlagen, zeitweise so wie David Hume, die ihm da aus der Patsche geholfen haben, die ihn umsorgt haben mit allem möglichen, die hat er dann reingelegt, verärgert, gepiesackt und so weiter. Aber von dieser Zeit, sagt er, da war er glücklich. Hier beginnt das kurze Glück meines Lebens. Hier beginnen jene Augenblicke, die mir das Recht geben, zu sagen, dass ich gelebt habe. Ich stand mit der Sonne auf und war glücklich. Ich ging spazieren und war glücklich. Ich sah Mama und war glücklich. Ich durchschweifte das Gehölz der Berge, irrte in den Tälern umher, las, ergab mich dem Müßiggang, arbeitete im Garten, half im Haus und das Glück folgte mir überall hin. Dieses Idealbild sozusagen eines harmonischen Lebens in der Natur, das hat er immer wieder gestaltet. Und das muss man, also einerseits schauen wir uns mal an, was er da wirklich geschrieben hat, auch in späteren Jahren, um dieses Idealbild sozusagen vor uns erstehen zu lassen. Und andererseits muss man sich aber immer fragen, welchen Status, welchen philosophischen Status das genau hat, dieses Idealbild. Das ist nicht einfach sozusagen Nostalgie nach einem Naturzustand, in dem sowieso niemand von uns je war und von dem keiner weiß. Dessen Beschreibung eines Naturzustands, dessen Beschreibung mit den Worten beginnt, lassen wir alle Tatsachen beiseite. Also das ist es nicht. Es ist immer eine schwierige Frage, welchen Stellenwert haben diese Beschreibungen. Ich lese Ihnen ein paar davon vor, kursorisch. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, das ausführlicher zu machen, aber ich komme sonst mit anderen Dingen, das hat man ja dann relativ bald heraus, worum es da geht. Ich lese ein paar, ich paraphrasiere ein paar Stellen aus der neuen Heloise. Irgendwie ist es schon ein tolles Buch, wenn man Zeit und wenn man zäh genug ist. Also insgesamt ist es schon eine ziemlich müde Schmonzette eigentlich, aber es wird eben sehr, sehr gerühmt, genau wegen solcher Stellen, wie ich Ihnen da vorlesen werde. Und es war ein Riesenaufreger zu der Zeit, wo es erschienen ist. Ich lese Ihnen da als erstes mal, also ein Briefroman, nicht? Also da schreiben Leute Briefe, aber nicht immer nur zwei Leute sich gegenseitig, also nicht nur diese Heldin Julie und der Saint-Breu, sondern der schreibt auch an andere und so. Aber das ist als erstes ein Brief zwischen den beiden Liebenden, wo er beschreibt, wie er in der Zeit einer Trennung von ihr sich im Gebirge aufhält, eine Fußwanderung in einer Alpenlandschaft. Also meistens sind die Sachen ansatzweise ja auch irgendwie wirklich lokalisiert. Wahnsinnig, wie es da ausschaut. Nicht? Also unglaubliche Wasserfälle, die mich einnebeln. Ein Sturzbach, der einen Abgrund öffnet, wo man sich nicht traut, hinunterzuschauen. Eine erstaunliche Mischung an Mélange étonnant de la nature sauvage de la nature cultivée. Also eine erstaunliche Mischung von wilder und kultivierter Natur. Man geht da durch diese wilden, unberührten Schluchten und auf einmal dreht man den Kopf und sieht ein hübsches Dorferl mit Weingärten rundherum und so. Es ist aber nicht nur, sagt er, die Bemühungen oder die Arbeit oder die Früchte der Arbeit der Menschen gewesen, was diesen Kontrast geschaffen hat, sondern die Natur hat in sich selber schon diese Kontraste gehabt. Das ist das erste Mal ein wichtiger und interessanter Punkt. Also die Kontraste, die durch die Tätigkeit der Menschen entstehen, also dass dort sozusagen mildere Gegenden, angebautes Wiesen und so auf einmal zu sehen sind, das ist nicht nur allein dieses Kontrasthafte auf die Bemühungen der Menschen zurückzuführen, sondern die Natur hat in sich selber schon solche Kontraste. In der einen Richtung sieht man da die Blumen, in der anderen Richtung sieht man die schroffen Felsen und so weiter. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Dann gibt es eine Stelle kurz darauf, wo er in demselben Brief ein bisschen ausführlicher über das Leben der Menschen in dieser Natur, also in den Alpen, spricht. Noch begeisternder und noch süßer, sagt er, ist die Erfahrung, als die Erfahrung dieser Vielfalt der Natur ist eben die der Umgangsformen unter den Menschen, die dort leben. Einfache Menschen, paisible Tranquillité, also eine friedliche Ruhe herrscht da, die sind alle unglaublich, also völlig ungebrochen, glücklich, da passiert überhaupt nichts Schlimmes. Ich gehe da dahin und keiner kennt mich, aber kaum komme ich in so einen Weiler, stürzen alle heraus und wollen, dass ich bei ihnen Gast bin und so weiter. Ja, also ganz toll. Also dieses in die Natur integrierte menschliche Leben, das ist da hier das Thema die ganze Zeit. Das ein menschliches Leben, das total in die Natur integriert ist und das, was in der Natur schon da ist an Vielfalt, sozusagen nicht vermehrt, sondern ordnet. Das ist sein Gedanke. Und wichtig ist zu sehen, da lese ich Ihnen jetzt nicht extra noch, weiß ich was für Stellen vor draus, wichtig ist zu sehen, wie er in dieses harmonische Zusammensein von menschlicher Gesellschaft und Natur, wie er da sozusagen wirklich ökonomische Perspektiven mit einbezieht. Also auch die Ökonomie ist eine solche, die der Haushalt als solcher ist etwas, was in der Natur verankert ist. Jetzt lese ich Ihnen einen viel späteren Brief vor. Da schreibt jetzt dieser Saint-Preux an jemanden anderen. Also wie wunderbar ist es da für mich schon seit 3 Wochen. So ein wunderbares Land, so wunderbare Leute. Es gibt nichts Schöneres als den Anblick oder die Erfahrung eines Hauses oder eines Haushalts, der ganz einfach und auf ganz einfache Weise und solide geregelt ist, wo die Ordnung, der Friede und die Unschuld herrschen und wo man ohne großen Aufwand sozusagen alles funktionieren sieht. Und dann sagt er, das verweist auf frühere Zusammenhänge, die früher in dem Roman hergestellt wurden, das erinnert mich an mein Leben auf der Insel Tignan. Der war auf einer Südseeinsel und der vergleicht jetzt diese Alpenlandschaft mit diesen dörflich organisierten Menschen, die dort leben, vergleicht er mit dem Leben auf einer Südseeinsel, wo die leben, die auch für ihn die Wilden sind natürlich. Obwohl da das, was er da beschreibt, ein wohlgeordneter Haushalt mit so und so vielen Angestellten und Bedienten ist. Ja, das auf der Südseeinsel hat es das nicht gegeben. Aber die Zahl der Angestellten ist genau berechnet nach der Größe der Wirtschaft. Und alle waren gut behandelt und sind ganz happy da als Hausknecht. Also ich lese Ihnen da noch einmal noch einmal eine Stelle vor, die sehr, sehr deutlich ist, auf das zurückverweist, was ich Ihnen letzte Stunde vorgetragen habe. Was ist das Zeichen, sozusagen das sicherste Zeichen eines wirklich zufriedenen Geistes, eines zurückgezogenen, zufriedenen häuslichen Lebens? Das sind die, die ihr Glück sozusagen dort suchen und auch finden können, wo sie sind und in den Umständen, in die sie hineingeboren und hineingewachsen sind, und die das Glück nicht woanders suchen als bei sich selbst. Also die nicht sozusagen imaginieren, könnt ihr das auch haben, was irgendwelche andere dort in der großen Stadt zum Beispiel. Ein Père de Famille, ein Père de Famille qui se plaît dans sa maison, ein Familienvater, der sich wohlfühlt in seinem Haus, der hat sozusagen la continuelle chance, die Blüte und die Mode la nature, der sich in seinem wohlgeordneten Haushalt auch wohlfühlt, der hat die maximale, wie sagt man da, die maximalen Rewards an glücklichen und natürlichen Geistesleben oder Emotionalität oder sowas. Er unter allen Sterblichen ist der Herr seines eigenen Glücks. Er ist so glücklich wie Gott selbst, weil er nichts will, außer dem, was er hat, was ihn schon erfreut. Und er will nicht, sagt er dann, und das ist der springende Punkt, er will nicht irgendwie das, was ihm da angeboten wird, von dieser Natur, in der Natur existierenden Gesellschaft, er will das nicht vermehren um irgendetwas, sondern er will nur das, was ihm die Natur bietet, optimal ordnen. Das ist ein sehr wichtiger Gedanke. Er will sich einfügen in diese Kreisläufe und in diese Zusammenhänge und will denen eine optimale Ordnung geben, die abgestimmt ist mit den Notwendigkeiten des sozialen Zusammenlebens. Also nicht die Freuden vermehren, sondern die, die da sind, sozusagen auf bestmögliche Weise ausbalancieren und an denen sein Genüge zu haben. Das ist es, was das Glück ausmacht. Und dieses Motiv finden Sie immer in allen seinen, Naturbeschreibungen. Deren Sinn ist nicht sozusagen die Natur als solche jetzt zu beschreiben, anzustarren und sagen, wie heißt das, Scenic View, die Scenic Views aus dem Autobus zu genießen, der Sinn dieser Naturbeschreibungen ist eine bestimmte Dimension, eine notwendige Dimension eines vernünftigen und glücklichen gesellschaftlichen Zusammenlebens zu beschreiben. Das ist der Punkt, auf dem sie dabei ankommt. Jetzt lese ich Ihnen noch eine Stelle vor, das ist jetzt entweder die letzte oder die vorletzte von denen, die ich da habe. Die hat einen eigenen Witz, auf die werden wir dann später noch, also auf die gehe ich dann nachher noch ausführlicher ein. Das ist ein Anknüpfungspunkt dann wieder. Das ist eine Stelle, es kommt dann noch eine, genau. Das ist eine Stelle, da beschreibt er auch so eine Wanderung in den Alpen, aber viel, viel später ist das in dem Roman. Wir sind da eine Stunde lang marschiert auf Pfaden, die furchtbar anstrengend und steinig waren und zwischen Bäumen und Felsen und dann womöglich noch über die Baumgrenze hinaus. Und das war wirklich anstrengend und er hat schon geglaubt, es wird ihm schlecht und er hält es nicht mehr aus und so weiter. Ja. Mais je me surmonte, also ich habe mich überwunden und habe meine Schwierigkeiten sozusagen versteckt. Und wir kamen an. Das war jetzt ein einsamer Ort, lieu solitaire, eine wilde und verlassene Gegend, voll von jener Sorte von Schönheiten oder Attraktionen, die nur den sensiblen Geistern oder Seelen gefallen und schrecklich horribel für alle anderen sind. ein Sturzbach, der sozusagen von der Schneeschmelze permanent herunterkam. Ein paar Schritt von uns ist der vorbei gesaust, also wieder diese furchtbaren Felsenketten, die erschreckend wirken, die Abgründe, in die man zu stürzen droht, einfach zum Fürchten. Schwarze Nadelbaumwälder, die uns auf der rechten Seite auf eine betrüblich depressive Weise sozusagen beschattet haben und so weiter. Und mitten in diesem Ganzen drinnen, in dieser furchtbaren Landschaft drin, mitten in dieser Landschaft drinnen, der Platz, auf dem wir jetzt angekommen waren. Le petit terrain où nous étions. Ja, der kleine Platz, auf dem wir waren. Der Charme eines lächelnden und sozusagen bukolischen Platzes oder Aufenthaltes. Kleine Bächlein, also nichts mit dem rasenden, erschreckenden Sturzbach, kleine Bächlein, die sich da durch diese Wiese schlängeln und so weiter, Bäume mit Früchten und so und nicht irgendwie die schwarzen Nadelwälder und so weiter. Ein wunderbarer Platz, um sich da aufzuhalten. Also, was er in allen diesen Passagen beschreibt, wie soll man das im Rahmen seiner Theorien verstehen? Klarerweise, was er hier beschreibt, durch und durch, das muss man sehen, durchgängig, ohne dass das jemals unterbrochen würde, meines Erachtens, ist ein zivilisierter Zustand, ein hochzivilisierter und geregelter Zustand. Aber es ist nicht der Zustand unserer faktischen Zivilisation. Darum habe ich gesagt, die eine Frage ist, dass man sich diese Schilderungen anschaut und was er in denen wirklich sagt. Und auf ein Element, das dieser letzten, die ich gerade vorgelesen habe, werde ich nachher nochmal eingehen, auf dieses Schreckliche. Aber insgesamt ist das nicht die Schilderung eines Naturzustandes und es ist eines Zustandes vor der Zivilisation und es ist auch nicht die Schilderung des Ist-Zustandes der Zivilisation, in der er sich befindet. Da schreibt er zu einer Zeit, wo die Zeit, wo er glücklich war, schon vorbei ist. Wo er gesagt hat, ich habe lang geschlafen, bin spazieren gegangen, habe gelesen, gearbeitet, habe nichts und wenn ich Maman gesehen habe, war ich auch glücklich. Nicht diese Zeit, sondern eine Zeit, wo er schon immer unglücklich war. Da hat er den Spitznamen gehabt, ne? Der arme Jean-Jacques. Weil er eben immer so unglücklich war. Also es ist nicht der Zustand, der Ist-Zustand. Das wird schon durch den Vergleich mit dem Südsee-Menschen angedeutet. Das ist sozusagen ein imaginierter Zustand, der methodisch gesehen auf derselben Ebene steht oder meines Erachtens auf einer ähnlichen Ebene angesiedelt ist wie der ideale Gesellschaftsvertrag, den er dann in dem Contrat Social beschreiben wird, wie die Menschen, die schon aus dem Naturzustand heraus sind, die schon in einem gesetzlichen Zustand leben, wo dieser gesetzliche Zustand aber ein Zustand schreiender Ungerechtigkeit ist, wie sich die aus dem dadurch befreien könnten, dass sie einen Vertrag zur Neukonstitution ihrer Gesellschaft schließen. So wird hier der Naturzustand, der Zustand der Natur beschrieben. Das ist der Zustand einer Natur, in der die Menschen ihr zivilisiertes Leben schon neu geregelt hätten. Nicht ein Zurück zur Natur des Naturzustandes, sondern ein Wiederausgleich mit einer Natur, mit der wir die längste Zeit jetzt in einem Konflikt oder in Entfernung von der wir gelebt haben. Also insofern ist es eine Fantasie, aber es ist eine Fantasie, die man sozusagen methodisch genau platzieren muss, um zu verstehen, was es eigentlich bedeutet, beziehungsweise um den vielen Missverständnissen, die da wie seine Abgründe in der Alpenlandschaft überall lauern. Nicht? Es ist natürlich aber so, dass es für dieses Naturbild auch Qualifikationen gibt. Also zum Beispiel ist es so, dass natürlich ganz klar auch sehr traditionelle Mittel von ihm verwendet werden bei diesen Beschreibungen. Also das sind zum Teil einfach Topoi aus der traditionellen Literatur und Topoi der pastoralen oder bukolischen Literatur. Eine Hinsicht, in der das zum Ausdruck kommt, ist zum Beispiel die Behandlung eben des Schreckeinflößenden in der Natur selbst. Berge, Unwetter, gefährliche Sturzbäche und so weiter. Da ist interessant, dass er diese Phänomene eigentlich immer auf eine relativ gedämpfte und abmildernde Weise schildert. Die hochaufragenden Felsen und die eisig abweisenden Gletscher, da sagt er dann an der Stelle, die ich vorher gesagt habe, sagt danach, ha, und da sind wir da und da grenzen wir an jenem Bereich der Alpen, den man Gletscher nennt, den es ja jetzt auch noch gibt, ein paar Jahrzehnte. Und wenn er das thematisiert, dann immer aus der Ferne, dann immer von einem Platz aus, an dem es eigentlich recht gemütlich ist und wo man auch den Liegestuhl aufstellen könnte. Und wenn die Berge wirklich genau beschrieben und begangen werden, dann fast immer über sanftere Abhänge weiter unten. Die Berge in ihrer Neigung zu den Menschen. Die erhaben abweisenden Elemente fügen sich in seinen Beschreibungen immer ein und zusammen in eine den Menschen wohlgesonnene Gesamtnatur. Also im Vorblick gesagt, es gibt bei ihm nicht diese radikale Unangemessenheit des Erhabenen für uns, die dann die Theorien, die schon die Theorie bei Burke und die dann auch vor allem die Theorie des Erhabenen bei Kant charakterisieren wird. Aber das ist nur der eine Punkt. Noch wichtiger und ein letztes Wort eben zu dem mehr methodologischen Aspekt, die literarische Struktur dieser Beschreibungen. Es gibt ja, das werden Sie vielleicht wissen, das ist eine der berühmtesten Sachen über diesen Roman, da eine Stelle, wo alle diese Naturbeschreibungen wirklich ihren absoluten Höhepunkt erreichen, eine absolut enthusiastische Stelle. Das ist die Schilderung des geheimen Gartens der Julie. Das ist die Schilderung eines Gartens, den diese Madame de Volmar, dann die weibliche Hauptperson dieser Geschichte, da auf dem Gut in Clarence angelegt hat. Ein Elysée. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich Ihnen da überhaupt was vorlesen soll. Das ist sehr weit hinten ein Brief von dem Saint-Preux an einen Freund. Und da ist es so, da wird er also eben auch an einen Platz, da beschreibt er wieder, wie er so an einen Platz geführt wird. Und da ist es ganz, da macht er das besonders klar, das ist zugleich voller Liebreiz und voller Annehmlichkeit und zugleich etwas ganz Wildes. Das ist sozusagen ein Liebreiz und eine Zukömmlichkeit für den menschlichen Betrachter und wo man sich sofort aufgenommen fühlt, aber zugleich etwas ganz was Wildes. En même temps, je crus voir le lieu le plus sauvage, le plus solitaire de la nature. Ja? Und ich hatte den Eindruck, dass ich der Erste sei, der überhaupt diesen Platz, diesen wilden Platz betritt. Ja? Und dann beschreibt er das noch weiter. Das lese ich jetzt nicht vor, weil mich das zu viel Zeit kostet. Und dann redet er mit dieser Julie darüber und die erklärt ihm, dass dieser Garten, der nur über einen ganz versteckten Zugang und nur unter besonderen Umständen überhaupt betreten werden kann, dass der von ihr von A bis Z künstlich angelegt ist. Also ich nehme an, dass das die Schlüsselstelle für die Entwicklung des späten André Heller gewesen ist, der auch immer solche Sachen macht seit ein paar Jahrzehnten. Ne? Und also von A bis Z künstlich angelegt. Und das wird ausgesprochen. Und das wird ausgesprochen von ihr, und zwar ohne, dass es sozusagen ironisiert wird. Das ist in seinem Sinn. Also der Autor ist loyal gegenüber diesem Eingeständnis. Also diese Tatsache, dass das, was da als das Allereinsamste und Allernatürlichste und Allerauthentischerste überhaupt erscheint, von A bis Z künstlich ist, Das ist nichts Schlimmes in seinen Augen. Warum nicht? Es ist die Frucht der Tugend und des Fleißes dieser Julie. Es ist dieses Stück Natur, das genaue Abbild der Tugend und Schönheit seiner Schöpferin. Also das ist eine wirkliche Naturallegorie allerhöchsten Ranges. Und sie wird auch explizit gemacht. Das ist der entscheidende Punkt. Sie sagt das selber. Und ich glaube, dass Rousseau in dieser Stelle etwas über sein eigenes Verfahren sagt. Nicht? Also dass diese Stelle vor allem eine Aussage über seine eigene Art zu schreiben ist. Die Art, wie er die das da gestehen lässt, dass sie das künstlich angelegt hat, ist natürlich meines Erachtens eine selbstreflexive Bemerkung des Autors. Er sagt, dass die ästhetisch reizvolle und zugleich uns wohlgesonnene Natur für uns primär in der Form der künstlerischen, der kultivierenden Kreation besteht. Und meines Erachtens muss man diese Stelle so quasi verkehrt herumlesen, von ihrem Ende her. Das Eingeständnis der Künstlichkeit ist konstitutiv für die Erfahrung einer wilden Natur, in der wir sein können und die eben zum Beispiel auch mit den Südseeinseln assoziiert werden kann. Also das ist eine Stelle, die man nehmen kann, um zu belegen, meines Erachtens, also auch ohne, dass ich diese Interpretation mit der Selbstreflexivität gebe, die man nehmen kann als Beleg für das, was ich in der, glaube ich, zweiten Vorlesung als Gegengeschäft bezeichnet habe, gegen die Verkünstlichung der Natur, dass sozusagen die Einbildungskraft sozusagen jetzt das Natürliche wird. Und sofern wir eine ästhetische Erfahrung des Natürlichen haben können, die sozusagen gesteuert ist von unserer eigenen, von der Ausnutzung unserer eigenen natürlichen Kreativität. Also meines Erachtens eben vor allem eine Naturallegorie und zugleich eine Reflexion oder Allegorie seines eigenen Schreibens oder Lesens, eine Allegory of Reading. Also werden wir noch einmal vielleicht dann drauf eingehen auf dieses Buch. Also soweit diese ersten Andeutungen zu Rousseau. Und in den nächsten Stunden möchte ich eben jetzt dann mehrere Gedankengänge führen, von hier aus in verschiedene Richtungen. Immer wieder auf diesen Ausgangspunkt zurückkommen und in verschiedene Richtungen gehen. Der erste dieser Ausflüge, die wir da unternehmen, beginnt direkt hier bei den Naturschilderungen und gilt dem Begriff des Erhabenen. Da greifen wir zurück hinter Rousseau, aber auch weit voraus in der Geschichte, und ins Zentrum stelle ich, vielleicht mal schauen, wie weit ich da heute komme, die besondere Beziehung, die Kant hergestellt hat zwischen der Einbildungskraft, also einer sozusagen kognitiven Kompetenz des Menschen, und der Erfahrung des Erhabenen. Diese Verbindung, die Kant hergestellt hat, ist einer der ganz, ganz wichtigen Anknüpfungspunkte der romantischen Philosophie an die Generation davor gewesen. Das zweite wird ein Exkurs sein zu einem sehr, sehr speziellen Aspekt dessen, was ich jetzt immer Individualität der Natur genannt habe, nämlich die ultimative Individualisierung der Natur als gesellschaftliche Instanz und letztlich als Weiblichkeit. In diesem Exkurs werde ich Ihnen einen antiken Mythos beschreiben und die Geschichte der Rezeption dieses Mythos in der Romantik. Also wie dieser antike Mythos, der ein kleiner Mythos ist, der gar nicht immer obligat auftaucht, eine von den Taten des Herakles, und wie der in der Romantik rezipiert worden ist und wie der verschieden interpretiert wurde. Und in dem dritten Gang von derselben Plattform aus wird es dann um den Begriff der Kultur gehen, also um die Rolle, die der Begriff der Kultur gegen Ende des 18. Jahrhunderts, also zuerst bei Rousseau und dann aber vor allem bei Herder, in der Philosophie zu spielen beginnt. Also wo Kultur sozusagen ein philosophischer Begriff wird. Jetzt zunächst einmal ein bisschen was zur Vorgeschichte. Ich habe gesagt, wir gehen da ausgehend von dieser letzten Stelle mit diesen schrecklichen Felsen und bedrohlichen Wildbächen und so und furchtbaren Abgründen. Wir gehen da ein bisschen zurück in der Beschreibung, in einer Skizze sozusagen von den Dimensionen der Erfahrung solcher Szenarien. Also muss man wissen, dass schon im 17. Jahrhundert ein merklicher Trend da ist zur Aufwertung der Naturdarstellung, sowohl in der Poesie wie in der Malerei, und zwar über sozusagen die festgelegten Topoi, in denen sowas beschrieben werden kann, hinaus. In Richtung auf sozusagen das Ausprobieren verschiedener oder einer Vorstellung von Harmonie, von menschlicher und natürlicher Welt. Unter Harmonie kann man sich da natürlich verschiedenes vorstellen. Man kann sich eben rein allegorische Beziehungen vorstellen. Man kann zweitens, das ist ein ganz wichtiger Punkt, statt auf die Lesbarkeit sozusagen einer Allegorie, auf die direkte emotionale Wirkung der Natur und einer Naturbeschreibung auf die Leserin oder auf den Betrachter eines Bildes setzen. Also man kann in der Darstellung des Gewitters, das habe ich in mehreren Vorlesungen, habe ich da schon verschiedene Gemälde miteinander verglichen, man kann in der Darstellung des Gewitters darauf zählen, dass einer das Gewitter richtig versteht, weil er die mythologische Story, die im Vordergrund angespielt wird, richtig lesen kann und sieht, zum Beispiel sieht, was die Folge des Gewitters sein wird oder so, weil das so quasi versteht. Oder man kann das Gewitter so malen, dass einer, der da vor dem Bild steht, wirklich nachschaut, ob er einen Regenschirm hat. Ne? Also wo die Emotion sozusagen direkt angesprochen wird. Und man kann, und das ist sozusagen wirklich etwas, was mit Rousseau einen völlig neuen Stellenwert bekommt, eine echte Einheit anstreben zwischen Natur und gesellschaftlicher Welt. Und was sich vor Rousseau abgespielt hat, war vor allem ein Übergang von der ersten zu der zweiten Vorstellung einer Interaktion von menschlicher, sozialer Welt und Natur in der Poesie und in der Malerei. Also ein Übergang von dem Allegorischen zu dem sozusagen wirklich Berührenden. Also im frühen 18. Jahrhundert gibt es in England eine ganze Menge Dichter, die man da erwähnen könnte. Ich erspare Ihnen den Namen, der bekannteste ist der Thomas Gray, nicht? Elegy. Philosophiestudenten kennen den. Woher? Woher kennen Philosophiestudenten den Thomas Gray? Ach Gott, ach Gott. Also aus Bertrand Russell natürlich. Bei Russell wird der zitiert, so ein Gedicht. Ein wichtiger, der mir so als Theoretiker eine Rolle spielt, ist der Alexander Pope und so. Das sind Tendenzen, die sozusagen das pastorale Gedicht oder das bukolische sozusagen als Urform oder als zentrale Form der Poesie ansehen wollen und zum Beispiel, das ist auch ein wichtiger Punkt, noch sehr stark dieses Motiv Rückkehr zum goldenen Zeitalter im Hintergrund haben. Also die funktionieren sozusagen als diese Ermahnung zurück in seine Natur, sowas wie solche Schilderungen wie die von Rousseau, die man ja auch bei Ovid oder bei Vergil oder bei sich überall finden kann, der Locus Amoenus, der Ort, wo alles wohl geordnet sind und alle in Eintracht miteinander und mit der Natur zufrieden dahinleben und so, als Vorstellung einer möglichen Rückkehr des goldenen Zeitalters. Aber schon im 17. Jahrhundert gibt es eine Entwicklung oder Bewegungen, die dieselben Inhalte haben, aber umfunktionieren. Also zum Beispiel bei dem Frühaufklärer Bernard de Fontenelle, eine der wichtigsten Personen in der Querelle des Anciens et des Modernes, Ende des 17. Jahrhunderts, der sagt schon klipp und klar, wenn das Pastorale, wenn die bukolische Schilderung einen literarischen Effekt haben soll, dann muss das so geschrieben werden, dass die Leidenschaften der jetzt lebenden Menschen berührt werden. Dass die Leidenschaften der jetzt lebenden Menschen, so wie sie jetzt sind, berührt und aufgerührt und aufgewühlt werden und nicht bloß in diesen jetzt lebenden Menschen eine Erinnerung an andere Menschen, die es eh nie gegeben hat, im goldenen Zeitalter, dass das so funktioniert, dass sie das nur vorstellen können. Es muss auf einer Psychologie der jetzt lebenden Menschen basieren, um ihnen das Gefühl zu verschaffen von der Muße, die ein Schäfer genießt. Jetzt ist natürlich die Lady, die da in Paris in ihrem Palais an so einen Roman liest oder sowas, sitzt nicht auf einer Wiesn wie der Schäfer, aber man muss es eben schaffen, der das Gefühl zu geben. Das ist der Punkt, auf den es ankommt. Die Illusion muss zustande gebracht werden. Und dann gibt es also in England Leute, so ab 1750 gibt es welche, die sagen das auch schon klipp und klar und ganz ausdrücklich, ausschließend. Die pastorale Literatur, die Naturschilderung muss getrennt werden von dieser allegorisch-mythologischen Dimension mit dem Mythos vom goldenen Zeitalter. Von da aber ist es natürlich noch immer ein gewisser Weg bis dorthin, wo Naturbeschreibung nicht nur ein Mittel ist, um Illusionen hervorzubringen, wie bei der Dame, die am Divan den Roman liest, sondern wo die Naturbeschreibung wirklich gesehen wird als ein Mittel, um den tatsächlichen Bezug auf die konkrete Natur zu verändern, zu stimulieren und wo vorausgesetzt ist, dass eine reale Eingebundenheit der Menschen in die Natur besteht, komplementär, gleichrangig. Dass die Natur sozusagen gleichrangig und komplementär zu der Sorge Gottes um uns, für uns sorgt. Ja, also aber okay, das lassen wir jetzt mal weg. Also das ist eben dieser Punkt bei Rousseau, dass die Harmonie von menschlicher und natürlicher Welt eben nicht nur psychologisch und nicht nur ästhetisch ist. Das ist etwas, was schon vorher sehr stark erreicht worden ist, wo es schon einen starken Trend gegeben hat, sondern vor allem auch moralisch und ökonomisch. Das betrifft alles die Literatur. Und die bildende Kunst, die Malerei. Wichtig ist, oder Veränderungen in der Literatur, in der Kunst, in der Poesie im weitesten Sinn. Es ist aber sehr, sehr wichtig, genau deswegen, weil das nur diese Aspekte berücksichtigt, zu wissen, dass in derselben Periode tatsächlich auch faktisch ein Trend einsetzt zur Kultivierung des Landaufenthaltes. Da erzähle ich Ihnen jetzt ein paar Dinge. Zum Beispiel entlang der Seine und der Loire rund um Boulogne im Rhonetal haben die Leute begonnen, Landhäuser zu bauen. In dieser Zeit, gegen Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts. Die Côte d'Azur war weitgehend unbewohnt bis zu dieser Zeit hin. Da hat man begonnen, Häuser zu bauen oder Landsitze zu bauen. Also das ist nicht seit ewig, dass dort irgendwie diese großen und pompösen Villen sind. Das hat sehr, sehr spät begonnen. Auch sozusagen die Besiedelung der Vororte von Paris, von besitzenden Menschen und so. Also ein Text, der sehr berühmt ist und der durch die Geschichte hindurch immer wieder eine große Rolle gespielt hat, ist eben dieser Manon Lescaut von Antoine François Prévost. Das ist so ganz typisch, der ist Ende des 17. Jahrhunderts geboren, hat bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts gelebt. Also das Landhaus des Vaters von de Grieux im zweiten Akt und diese ganzen, das ist ganz typisch. Viel dramatischer als alle einzelnen dieser Entwicklungen ist aber diejenige, die Schätzung des Erhabenen betrifft. Die spezielle Entwicklung, die Schätzung des Erhabenen, Schreckeinflößenden in der Natur betrifft. Die Wendung zu einer positiven Bewertung des Wilden. Und das Wilde, also dieses Schreckeinflößende, das hat zwei hauptsächliche Instanzen, nämlich die Berge und das Meer. Jetzt ist es so, sage ich, eine kleine Fußnote oder Anmerkung. Natürlich gibt es auch für das Motiv des Erhabenen eine, und zwar besonders erhabene und wichtige, rhetorische Tradition von der Antike her. Auf die gehe ich jetzt vorläufig mal nicht ein, auf diese antike Tradition des Erhabenen, die vor allem eine rhetorische ist, aber später sehr stark noch einmal im Rückgriff. Warum nicht? Weil im Unterschied zu dem Topos des Locus Amoenus, also dieses friedlichen, wunderbaren Ortes, diese rhetorisch-literarische Tradition des Erhabenen, die hat nichts, zunächst mal gar nichts mit Natur zu tun. Darum lasse ich das mal jetzt beiseite und komme dann später nochmal drauf zurück. Also was uns interessiert, ist zunächst, wie die schrecklichen, furchterregenden Erscheinungen der Natur als solche zu Gegenständen ästhetischer Wertschätzung werden konnten. Und dass dafür eben genau dieser Begriff des Erhabenen, der eine rhetorische Tradition hat, benutzt werden kann. Ich gebe Ihnen ein paar Andeutungen davon, dass es sich da wirklich um etwas Neues handelt. Ja, das ist wirklich um diese Zeit etwas Neues. Ich gebe Ihnen ein paar Stellen, wo man sieht, wie es noch nicht so ist. Im Jahr 1646 hat ein Engländer namens John Evelyn den Simpl... Ich gebe Ihnen nächstes Mal, mache ich Ihnen, oder auf der Homepage, mache ich Ihnen die Namen, die ich vorlese. Ja? Schreibe ich Ihnen auf und ein paar Daten. Ich habe jetzt einfach nicht die Zeit gehabt, so eine Präsentation vorzubereiten. Also dieser John Evelyn hat den Simplon-Pass überquert und folgenden Bericht davon gegeben. Der Weg war zugeschneit seit der Schöpfung, führte durch steile Gebirge und gefährliche Passagen, durch fremdartige, furchtbare Felsen. Die Natur hat den Dreck der Erde in den Alpen zusammengefegt. Das ist der Misthaufen sozusagen da. John Dryden, ein sehr renommierter Dichter, high objects, it is true, attract the sight. But it looks up with pain at craggy rocks and barren mountains. Also hohe Sachen sind schon interessant, so, aber hauptsächlich Kirchtürme. John Spence, auch im 1730, I should like the Alps very much, if it was not for the hills. Das muss man alles im Zusammenhang mit der Ansicht sehen, dass die Unregelmäßigkeiten der Gebirge ganz einfach Ausdruck der Gefallenheit der ganzen Natur sind. Die Unregelmäßigkeiten der Gebirge sind Ausdruck der Sünde, des Sündenfalls. Die Welt des goldenen Zeitalters oder die Welt vor dem Sündenfall hat das nicht gehabt. Keine Berge, keine Orkane. Thomas Burnett in einem Text, der den Titel trägt, The Sacred Theory of the Earth. The face of the earth before the deluge was smooth, regular and uniform, without mountains and without the sea. Also das hat es alles nicht gegeben vor der Sintflut. Da war alles glatt, angenehm, kurz gemähter Rasen. Das sind natürlich wieder nur literarische Zeugnisse, aber die Fakten, triviale kleine Fakten, wie das erste Gasthaus in Chamonix, ist im Jahre 1765 eröffnet worden. Also da hat Kant schon sozusagen die ersten Schritte seiner Karriere hinter sich gehabt. Oder das Faktum, dass in England, in den Küstenstädten, die Häuser immer mit der Hinterseite zum Meer gebaut worden sind. Also das Klo, die Küche und das Besenkammerl haben einen Blick aufs Meer gehabt. Die Repräsentationsräume, wo man aus dem Fenster rausgeschaut haben, die haben alle landeinwärts geschaut vor einer bestimmten Zeit, weil das ein unangenehmer Anblick war, das wilde Meer. Ja? Unangenehm, schrecklich, widerlich eigentlich. Nicht? Und so wie die Alpen, der Misthaufen. Die erste Wohnhausanlage in England, die zum Meer hinaus orientiert war, ist im Jahre 1808 in Brighton errichtet worden. Ja? Also das ist wirklich, das sehen Sie, das ist sehr, Das ist eine späte Sache, dass sozusagen das Wilde, das Unregelmäßige, das Stürmische, das Gefährliche der Natur ein Gegenstand ästhetischer Betrachtung werden kann, etwas, was man sich freiwillig anschaut. Natürlich hat es in England schon vorher Kurbäder gegeben, aber das war wirklich eine medizinische Angelegenheit, in der Früh ins Wasser und den Tag über nur landeinwärts. Also ich kann nicht wirklich analysieren, wie es dazu gekommen ist, dass die Leute im Laufe des 18. Jahrhunderts eben an diesen grauslichen Dingen Gefallen zu finden begonnen haben. Sicher ist nur, dass das allmählich geschehen ist, also relativ spät und allmählich. Einfach die Erhöhung der Mobilität. Man ist einfach öfter. Sie müssen bedenken, dass vor der Erfindung und der Errichtung der Eisenbahnen es auch schon einen ganz, ganz bedeutenden Effekt der Beschleunigung gegeben hat. Also die Kutschen sind sehr, sehr viel schneller gefahren, das war viel besser organisiert. Die Menschen sind viel schneller. Schon bevor es die Eisenbahn gegeben hat, hat es eine wesentliche Beschleunigung sozusagen des Lebens und auch in der Erfahrung der Natur. Die da rausgeschaut haben, haben anders gesehen aus diesen schneller bewegten Kutschen als vorher oder vorhin als jemand, der zu Fuß geht. Erhöhung sozusagen ganz einfach der Konfrontation, der Frequenz der Konfrontation mit der Natur. Aber von Anfang an ist diese, ja,
ja, ist es eben schier und unschön, bis man an der anderen Seite drum ankommt und gleichfalls mit dem Meer.
Also naja, über die Alpen ist es nicht so leicht. Also wenn es nicht nur die Elefanten haben, die da ursprünglich, dann ist man dort immer aufs zu Fuß angewiesen. Das ist schon sehr, sehr schwierig. Also bis eben die Eisenbahn gebaut worden ist. Das ist ja, oder man hat sich eben andere Routen gesucht, wo man mit einem Wagen fahren konnte. Das ist in der Alpenüberquerung ist das einfach die Alternative, ob man, wenn man von Norden kommt, über die Schweiz nach Italien will oder ob man ausweicht und dann über den doch noch halbwegs gemäßigten Brenner, ne? Also über das Inntal und über den Brenner kommt. Aber natürlich, in dem Moment, wo es, ich sage ja, es ändert sich in dem Augenblick, wo die Verkehrsmittel ein bisschen einfacher werden, wo sich die Leute schneller irgendwohin bewegen können und dann haben sie sich öfter dort aufgehalten und haben das beschrieben und dann fängt auf irgendeine Weise das eben an, auf einmal ein Gegenstand sozusagen der Betrachtung, dann der Bewunderung und dann eben auch eine Art von Wohlgefallen zu werden. Aber dieses Wohlgefallen, und das ist der springende Punkt, ist immer und in allen Schilderungen durch und durch ein ambivalentes. Das ist nie ein reines Wohlgefallen. Das ist ja der entscheidende Punkt, dass das nie wirklich konvergiert mit der Erfahrung des Schönen, die eben diese Blümchenwiese repräsentiert. Ja?
Ich hatte auch noch eine Frage. Mir fällt das Caspar David Friedrich ein als ja. Maler und meine Frage geht in die Richtung. Gibt es einen Unterschied zwischen den deutschen Konfigurationen des romantischen Gedankenguts und dem französischen? Weil bei Caspar David Friedrich mit diesen Rückenbildern habe ich ja doch das Gefühl, dass Natur doch auch noch was wahnsinnig Bedrohliches ist. Also es ist zwar schön und erhaben.
Ja, naja. Flächen. Das ist schon sehr kompliziert. Das ist ja erstens mal schon viel später als die Phase, von der ich spreche. Und das ist auch dann in der ganzen Schichtung schon was Komplizierteres. Das ist nicht dieses Schreckliche und Erhabene, sondern es ist schon durch mehrere Verformungen da durchgegangen bei Caspar David Friedrich. Und ich würde mal sagen, dieses distanziert, tendenziell unheimlich, also schwer unheimlich ist auch nicht ganz das richtige Wort, was das hat. Das ist schon eine späte Sache, aber darauf gehe ich ein bisschen. Also hoffe ich zumindest. Also das steht auf meinem Programm sehr, sehr stark. Ich glaube, ich komme heute nicht mehr zu dem Punkt, wo ich den Anfang dieses Übergangs beschreiben kann. Also von Anfang an ambivalent. Also Edison 1701 über eine Alpenquerung, der hat das in einer Weise festgehalten, die durchgängig gültig bleibt. Die Alpen form one of the most irregular, misshapen scenes in the world. Yet they fill the mind with an agreeable kind of horror. Das ist der springende Punkt dabei, nicht? Der hat schon etwas festgehalten, was dann für immer festgehalten bleibt. Dieses spezielle Wohlgefallen, dieses annehmliche, dieses angenehme Kribbeln wird nie entmischt werden von dieser Vorstellung des Schrecklichen. Also diese moderne Ästhetik des Erhabenen als Naturerhabenes ist von Anfang an eine sozusagen des in sich Widersprüchlichen, eines lustvollen Schreckens, nicht? Oder so. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das bleibt eben getrennt von der Erfahrung des Schönen in einer gewissen Weise und kann nur unter dem Oberbegriff oder unter einer eventuell auch lebbaren Gemeinsamkeit mit dem Schönen, unter dem Oberbegriff der ästhetischen Erfahrung sozusagen subsumiert werden. Aber was ist ästhetische Erfahrung? Kann jemand ästhetische Erfahrung leben? Man kann das leben, man kann wirklich erschreckt sein von so einer Szenerie. Man muss ja den Leuten abnehmen, dass sie das ehrlich meinen und nicht nur voneinander abgeschrieben haben. Die haben natürlich in einem sehr hohen Grad voneinander abgeschrieben, weil viel mehr haben diese Szenen beschrieben, als sie wirklich erlebt haben. Und aber jetzt habe ich meinen Faden verloren. Das wird wirklich erlebt und das Schöne kann auch wirklich erlebt werden. Ne? Also das Schöne kann einen wirklich rühren und sozusagen begeistern und einen Enthusiasmus verursachen. Aber das Wort Ästhetik, Ästhetik ist ein Begriff. Aber das Interessante ist, auch das kann zu einer Erfahrung werden, das Ästhetische. Das ist aber eine sehr späte Entwicklung, die hier bestenfalls ihre ersten ganz kleinen und zarten Wurzeln hat. Eine Phrase bei einer gewissen Madame de Tencin über die Wildheit der Pyrenäen, das ist übersetzt, es schaut fast so aus, als hätte ich das übersetzt, diese grauslich wilde Gegend war mir vor allem dadurch angenehm, dass sie meine Melancholie verstärkte. Ja, also da sehen Sie auch diese Spannung, dieses Konflikthafte, ne? Angenehm dadurch, dass meine Melancholie, wo sich jeder denkt, na, jetzt würde ich doch endlich einmal wieder lustig sein, nein, verstärkte. Die Annehmlichkeit des Unangenehmen als solchen. Also Schluss damit, ich fange jetzt an, soweit ich komme, mit ganz was anderem. Nämlich mit Kant. Also, wenn es Ihnen zu viel wird, dann sagen Sie vielleicht mal was, aber ich versuche es Ihnen möglichst, ich gehe jetzt auf ein, was ich Ihnen jetzt erklären möchte, ist ganz was anderes, das ist die Art und Weise, wie sozusagen diese Philosophie oder Ästhetik des Erhabenen bei Kant sozusagen integriert ist in einen völlig anderen Zusammenhang, in einen rein theoretischen Zusammenhang, in den Zusammenhang seiner Auffassung von dem, was die Einheit eines erkennenden Subjekts wäre. Das ist aber das kommt Ihnen jetzt komisch vor, aber das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, wenn man sich dann erklären will, wie, auf welche Weise die idealistische Philosophie da reagiert hat, vor welchem Hintergrund die idealistischen Philosophen und auch die romantischen Dichter diese Ästhetik des Erhabenen bei Kant aufgenommen haben. Die haben sie nicht vor diesem Hintergrund aufgenommen, den ich Ihnen jetzt beschreibe. Der war für englische Philosophen sehr wichtig, ja. Aber für die deutschen Idealisten und für die Philosophen in der Generation nach Kant war als Background für diese Ästhetik des Erhabenen ein theoretischer Hintergrund entscheidend. Und das war der Hintergrund der Frage nach sozusagen, also durch Fichte ist diese Frage der Begründung der theoretischen Philosophie aus dem Ich oder aus der Selbstbezogenheit des Ich, aber breiter gefasst eben die Frage, was ist sozusagen der Status der Einheitlichkeit eines erkennenden Subjekts gegenüber sozusagen einer Natur, die nichts als Erscheinung ist. Und da ist ja der Ausgangspunkt, der Ausgangspunkt muss eben natürlich da der sein. Dass nach Kants Auffassung die Vorstellung von einem Subjekt, also ein integrales, erkennendes Subjekt, dessen Erkenntnismöglichkeiten in sich, ja, dessen verschiedene Erkenntnisfunktionen in diesem Subjekt so abgestimmt sind miteinander, dass dieses Subjekt auch wirklich sozusagen zweckmäßig in die Welt, die es erkennen möchte, integriert ist. Also das innerlich so organisiert ist, dass es sich in seiner Umwelt erkennend zurechtfinden kann. Verstehen Sie? Ungefähr? Also wie muss sozusagen so ein Subjekt, das, also seine Verschiedenheit, das Erinnern, das Denken, das Rechnen und so, wie muss das alles in dem integriert sein? Dass es sich in der Welt, in der wir sind, sozusagen wirklich erkennend, erfolgreich bewegen kann. Und da ist Kants These die, dass die Vorstellung eines solchen Subjekts einfach nicht objektiv darstellbar ist. Das können wir uns nicht als einen bestimmten Gegenstand, sei der noch so abstrakt, können wir uns das gar nicht vorstellen. Aber es gibt sozusagen nicht so etwas wie eine rationale Seelenlehre, so wie es eine Naturwissenschaft gibt. Aber zugleich ist er der Auffassung, muss man den Hang der menschlichen Vernunft respektieren, sich zu dieser Vorstellung tatsächlich auch immer einen Gegenstand zu suchen, wenn auch oder auszudenken. Also wir haben einen Hang, wir wollen uns so etwas vorstellen. Wir wollen uns selbst als so ein einheitliches Subjekt ja vorstellen. Aber so ein Gegenstand, sagt er immer dazu, kann durch keine Erfahrung gegeben werden. Ein wörtliches Zitat. Das ist die Idee von einer einfachen Substanz, die an sich selbst unwandelbar, persönlich identisch, mit anderen wirklichen Dingen außer ihr in Gemeinschaft steht, mit einem Wort von einer einfachen, selbstständigen Intelligenz. Das war jetzt ein Kant-Zitat, ja. Von so einer einfachen, selbstständigen Intelligenz, die mit Gegenständen außer ihr in Interaktion steht, können wir uns keine konstitutive Vorstellung als ein bestimmtes Objekt machen. Sie darf nicht für diese Vorstellung, bleibt eine bloße Idee, darf nicht für den wirklichen Grund der Seeleneigenschaften gehalten werden. Sie ist nur das Schema zu einem regulativen Prinzip, in der wissenschaftlichen Erforschung der kognitiven Funktionen nach Vereinheitlichung zu streben. Also wir können eine empirische Psychologie betreiben, in der wir feststellen, wenn man das und das, dann erinnert man sich besser und wenn man das und das, dann und so weiter. Ne? Ein Schema zur Organisation der empirischen Forschung durch sie selbst, durch diese Forschung selbst, wird nichts erkannt. Ja. Wie aber funktioniert das? Ja, jetzt hat er sozusagen selber ja nichts anderes, es ist bloß eine Vorstellung gebildet. Er sagt, es gibt so ein Schema, diese Idee ist ein Schema, aber wie funktioniert dieses Schema? Wie leitet das wirklich unsere empirische Forschung an? Und auf dieses Problemfeld, das doch mit dieser Frage angesprochen ist, darauf zielen die Denkstrategien in der Kritik der Urteilskraft. In dem Paragraph 59 der Kritik der Urteilskraft wird ein Symbolbegriff, ein Begriff des Symbols präzisiert. Da gibt es auch einen Oberbegriff dazu. Der Oberbegriff zu Symbol heißt Darstellung oder Hypotypose. Bleiben wir bei Darstellung. Und mit dem Symbolbegriff erklärt er dort, was man sich unter so einem Analogon, zu einem Schema der Sinnlichkeit denken soll. Muss man natürlich bedenken, dass die Kritik der Urteilskraft als Ganze natürlich eine Untersuchung der Möglichkeiten und Spielräume ist, die für die Interaktion der Erkenntniskräfte, also für das Wahrnehmen, Einbilden, Denken und so weiter, gegeneinander, also dass das eine Erforschung, eine Untersuchung über die Spielräume ist, die in dieser Interaktion bestehen und dass diese beiden Aspekte, die Theorie der Darstellung und die Theorie von der Einheit der Erkenntnis nicht voneinander zu trennen sind. Also erst mit der Aufgabenstellung der Kritik der Urteilskraft kommt wirklich ans Licht für Kant, glaube ich, dass Darstellung ein zentrales inhaltliches Problem einer Theorie von der Einheit der Erkenntniskräfte sein wird. So eine Theorie muss die Allgemeinheitsansprüche von Urteilen erklären, in denen der Verstand zwar aktiv ist, aber seine Begriffe, seine spezifischen Formen der Aktivität nicht an einem Gegenstand ausweisen kann. Also eben nicht so ausweisen kann, wie ich sage, was ist eine Flasche? Und dann das nehmen und sage, das ist vielleicht ein Grenzfall, aber irgendwie ist es eine Flasche. Oder wenn ich sage, was ist ein Kegel? Und sagt, das ist ein konkreter empirischer Gegenstand, denn wir sind die Wahrnehmung. Ein Kegel ist eine andere Art von Gegenstand, die auch in einer gewissen Objektivität erzeugt werden kann, wenn auch noch immer imaginär. Ne? Ein Kegel, denken Sie sich, sagt man, denken Sie sich. Ein rechtwinkliges Dreieck, und das Beispiel von Kant, und das stellt es auf die kürzere von den zwei Seiten, die den rechten Winkel bilden, und dann drehen Sie es rundherum und dann entsteht der Kegel. Was ist mit solchen Aktivitäten des Verstandes, die nicht an einem solchen Objekt, sei das vorgestellt oder konkret, ausweisbar sind und trotzdem Allgemeinheit beanspruchen? Also Sie wissen ja, das ist ja die Frage, mit der da diese Analytik des Schönen beginnt, nicht? Oder das Geschmacksurteil ist ja der Fall, um den es da hauptsächlich geht. Wie nehmen die Gestalt an? Also sehr weit werden wir kommen, ein bisschen. Also in der Analytik des Schönen, in der Kritik der Urteilskraft, erklärt er diese Sache einmal sehr schön durch Kontrast. Also ein Geschmacksurteil ist auch eine Aktivität, in der der Verstand, also das ist der dann urteilen wird und ein bestimmtes Prädikat sozusagen für passend oder unpassend befinden wird, sein Verhältnis zur Einbildungskraft auf eine bestimmte Weise gestaltet. Seine Aktivität in einem Bild fixiert. Wenn dieses Fixieren am Leitfaden eines Begriffs geschieht, durch den schließlich ein Objekt erkannt werden soll, dann handelt es sich aber nie um ein Geschmacksurteil. Es ist was sehr was Wichtiges, was ich Ihnen jetzt versuche zu erklären. Also wir denken uns irgendwas aus. Was weiß ich, blöd, ne? Dass ich mir da nicht irgendein Beispiel überlegt habe. Eine wohlriechende Flüssigkeit. Ja, irgendeine wohlriechende Flüssigkeit. Und jetzt haben wir eine Vorstellung davon, ja? Und jetzt gehen wir da sozusagen, stellt jemand ein paar Glaseln hin und kann immer schnuppern. Ne? Und dann schaue ich und sage, das ist eine wohlriechende Flüssigkeit, das ist keine wohlriechende Flüssigkeit und so weiter. Ja? Verstehen Sie? Also vorher habe ich, er verlangt von uns genau das zu machen, wovon Wittgenstein sagt, das völlig unmöglich ist. Aber eben die Vorstellung zu vergleichen mit dem, was wir da wirklich empfinden. Ja? Aber lassen wir den Wittgenstein mal weg und seine Kritik und nehmen wir es mehr. Also wir haben uns eine Vorstellung gemacht von dem, was eine wohlige, oder von mir aus auch fliederduftende Flüssigkeit. Ja? Und jetzt gibt man ein paar Glaseln mit Flüssigkeiten und ich schaue und sage, das duftet noch, fliedert das nicht und so weiter. Ja? Verstehen Sie? Dann ist schon, bevor ich es verglichen habe, sozusagen ich habe sozusagen in mir ein Bild gehabt und das, was ich wirklich schnuppere, vergleiche ich mit diesem Bild, mit diesem olfaktorischen Bild. Ja? Und er sagt, das ist kein Geschmacksurteil, wenn ich sage, das ist ein Fliedersafterl und das ist kein Fliedersafterl, weil es nämlich sozusagen seine Referenz oder seine Erfüllung in einem empirischen Objekt findet. Und das ist einfach ein Urteil. Ganz normales empirisches Sachurteil mit objektiver Ausweisbarkeit. Wenn ich aber nicht so einen Begriff habe, also wenn ich sozusagen, wenn das Bild von der Art ist, das von vornherein ausgeschlossen ist, dass es ein Objekt gibt, das als Testfall dafür dient, dann handelt es sich um ein Geschmacksurteil. Und der springende Punkt dabei ist, also in dem ersten Fall sagt er, das Bild ist schematisch. Meine Vorstellung von dem Fliedersafterl, von dem Fliederduft, ist ein Schema dessen, was der wirkliche Fliederduft ist, sagt. Also das ist ein, so ein Beispiel, hätte er nie verwendet. Aber ich glaube, es geht irgendwie. Nicht? Der Nachteil, denn mein Beispiel hat den Vorteil, dass Sie es hoffentlich verstehen können. Und es hat halt den Nachteil, dass das Wort Schema zur olfaktorischen Erfahrung nicht so gut passt wie zur visuellen. Aber ein Geschmacksurteil ist ein solches, in dem wir sozusagen beanspruchen, das Richtige gesagt zu haben, wenn wir sagen, das ist schön oder das ist widerlich, ohne dass wir es an dem Objekt selber, ohne dass wir einen Testfall angeben können für ein Objekt selber, an dem das entschieden werden könnte. Das heißt, und jetzt kommt der Punkt, den ich vor allem machen möchte, der viel zu selten gemacht wird, dass das Auszeichnende des Geschmacksurteils besteht darin, dass diese Einheit in diesem Verhältnis nicht als Schema, also ich habe da meinen Verstand, da meine Einbildung, da habe ich dieses Bild. Und in dem ersten Fall funktioniert dieses Bild als Schema, sozusagen als Tür zu dem eigentlichen Gegenstand. Im Geschmacksurteil ist es nicht so, sondern da funktioniert das Bild nicht als Schema, sondern als konkretes Bild. Da ist das Bild selber das Konkretum und ich gehe zurück, ich rückempfinde das Bild ästhetisch, so wie einen wirklichen Gegenstand. Es ist aber keiner. Verstehen Sie? Das ist der entscheidende Punkt. Die Einheit des Verhältnisses nicht als Schema zur Erkenntnis des Objekts, sondern als konkretes Bild der Interaktion der Vermögen wird rückempfunden. Das ist die Theorie von Kant, dass die Erfahrung des Schönen sozusagen letztlich nicht die Erfahrung eines bestimmten Gegenstandes ist, sondern eine Erfahrung von der glücklichen Interaktion der Erkenntniskräfte, Einbildung und Verstand in einem Bild. Also sozusagen, noch einmal so, also hier bin ich da mit meinen Erkenntniskräften und da ist das Bild, das da entsteht. Ein Bild entsteht immer aus einer Interaktion von Verstand und Einbildung. Das kann ich jetzt nicht weiter thematisieren, aber und da ist das Bild. Und jetzt gibt es zwei Varianten. Entweder durch das Bild durch, auf einen Gegenstand, dann war das Bild immer nur ein Schema und die volle sinnliche Präsenz liegt immer bei dem Gegenstand. Und das Schema ist immer was Ärmeres. Der Fliederduft geht durch die Nase, aber das Bild, das Schema vom Fliederduft nicht, das ist nur im Kopf. Und das Geschmacksurteil, das Besondere des Geschmacksurteils ist, dass das Bild selber rückempfunden wird. Und das Vergnügen oder das Wohlgefallen, wie er sagt, das intellektuelle Wohlgefallen, sozusagen resultiert aus der Erfahrung des Zusammenspiels der Erkenntniskräfte in diesem Bild. Sozusagen eine, ja, ohne dass ich auf einen Gegenstand durchgegangen bin. Das ist ja das Charakteristische dieser kantischen Theorie vom Schönen. Das ist ja auch das, wofür er immer wieder mal auch gescholten worden wird. Also in seinen Ausdrücken, diese Rückempfindung, Belebung der Erkenntnisvermögen, Belebung der Vermögen, der Einbildungskraft und des Verstandes, Kant, Zitat, ja, Belebung der Vermögen, der Einbildungskraft und des Verstandes zu unbestimmter, aber doch einhelliger Tätigkeit. Und die Empfindung dieser, das nennt er dann die proportionierte Stimmung. Nennt eine proportionierte Stimmung. Das ist das, was sozusagen denn das ästhetische Wohlgefallen eigentlich ausmacht. Ende. Besonders klar, Trailer, besonders klar wird eben diese rückbezügliche Struktur, wenn wir unsere Freiheit vom Gesetz der Assoziation für diesen belebenden Effekt nützen. Dann ist die Einbildungskraft schöpferisch und bringt das Vermögen intellektueller Ideen in Bewegung, mehr mehr bei der Veranlassung einer Vorstellung zu denken, also man hat eine bestimmte Vorstellung und denkt, veranlasst von dieser Vorstellung mehr, als in ihr selber aufgefasst und deutlich gemacht werden kann. Das ist dieses Anregen. Und diese spezifische Aktivität des Mehrdenkens, als die Vorstellung selber hergibt, also sich sozusagen von dem eigenen Investment, die eigene Investition in das Bild noch einmal rückempfinden, und zwar als belebend, mehrdenken als in der Vorstellung selber steckt, das nennt er, was glauben Sie, wie er das nennt, dieses Vermögen? Das Mehrdenken können. Das heißt Geist. Geist. Und das ist identisch mit dem Vermögen der Darstellung ästhetischer Ideen. Also darüber werden wir das nächste Mal anfangen zu sprechen, wieder dieses Mehrdenken. Und er spricht dann auch von einer tatsächlich Kritik des Geistesgefühls. Allein das Wort Geistesgefühl muss man sich da richtig auf der Zunge zergehen lassen, was da gemeint ist. Und in diesem Rahmen entwickelt er sozusagen die exponiertesten Positionen seiner Theorie der Einbildungskraft, und die lassen sich von ihm darstellen, wirklich am deutlichsten in dieser Ästhetik des Erhabenen. Aber das werden wir dann das nächste Mal ein bisschen besprechen, und da kommt dann auch schon die Auswirkung von diesen Gedanken Kants auf die romantische Philosophie, zunächst mal vor allem Hegel und dann auch Dichtung. Ja, Frage?
Welche Passage der Kritik der Einbildungskraft? Bitte? Welche Passage der Kritik ist das?
Ja, schreibe ich Ihnen alles zusammen, die Stellen. Ja, kommt auf die Homepage. Okay? Danke.